ARD.
SWR Kultur. Hörspiel.
Trio Null Ouvert. Hörspiel von Sibylle Levitscharow. In Memoriam.
I'm pushing out the door.
Close my shut and tie is coming loose.
RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt.
Vor langer, langer Zeit, die denen, die heute jung sind, vorsintflutlich vorkommen muss, gab es in Berlin eine Wohngemeinschaft. Eine von vielen, denn in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts waren diese Gemeinschaften häufig anzutreffen, besonders im heruntergekommenen billigen West-Berlin. Viele Studenten wollten nicht mehr so leben, wie ihre Eltern gelebt hatten. Denen wurde misstraut, und zwar aus gutem Grund, denn nicht wenige von ihnen waren eifrige Nationalsozialisten gewesen. Eine Zeit des Aufbruchs zu neuen Ufern. Radikal, für manche verstörend, für viele utopisch.
You were only waiting for this moment to be free.
Taten vollbringen für ein sozialistisches deutsches Vaterland.
Mehrere Personen wurden verletzt. Diese Straßenschlacht dauerte über eine.
Pausenlos wurde diskutiert, gekifft und wieder diskutiert über den Sozialismus, über die Nazis, über die Emanzipation von Frauen, über Lesben und Schwule, über die antiautoritäre Erziehung. Auch über profane Dinge wurde mit Feuereifer debattiert, wer wann wo was einzukaufen hatte, wer wieder mal an der Reihe war, das Bad zu putzen. Alltagskram eben. In einer speziellen Wohngemeinschaft, die sich auf den ersten Blick kaum von anderen unterschied, nahm eine nicht ganz alltägliche Geschichte ihren Lauf.
Laughing as it passes through the endless summer making for the sea. In the lazy.
1,000 years ago, the proudest poet was Kiwis Romanus.
Number 9. Wie immer dann in einer Woche, gleiche Zeit, gleiche Welle, gleiche Stelle.
Heute schreiben wir den 21. Januar 2018. Weit mehr als 40 Jahre sind inzwischen vergangen. Die drei Damen sind weißhaarig oder sie färben inzwischen ihre Haare. Der Jargon von damals ist ihnen aber geblieben, zumindest wenn sie nach langer Zeit wieder einmal unter sich sind.
Da wär ich.
War ja nicht allzu schwer zu finden.
Sehr schön. Komm rein.
Conny, halt die Klappe. Meine Güte, der regt sich ja vielleicht auf. Was hat er denn?
Ach, das legt sich. Am besten du beachtest ihn gar nicht. Hab ihn von meiner Mutter geerbt. Die hat ihn verrückt gemacht. Aber jetzt komm erst mal rein. Gib mir deine Jacke.
Wenn ich mich recht erinnere, hattet ihr zu Hause immer einen Dackel.
Ronny ist der 7. einer Serie. Waren alles rauer Dackel.
Heiliger Strohsack, das sieht ja toll aus. Bisschen besser als in unserer WG damals schon.
Das kannst du laut sagen. Wohnst du zur Miete?
Nein, die Wohnung gehört mir. Komm, ich führe dich ein bisschen herum.
Ist ja unglaublich. Wie viele Quadratmeter sind das eigentlich?
280.
Und die bewohnst du allein? Ist ja ein unglaublicher Luxus.
Vergiss Ronny nicht.
Oh, also die Tapeten sind traumhaft. Sind die aus Stoff? Wo hast du die her?
Die sind alle aus Frankreich. Auch die Vorhänge und die Möbelstoffe. Ich mache seit Jahrzehnten mein Geschäft damit. Importiere sie aus Frankreich und verkaufe sie hierzulande an...
Ah, bestimmt zu mörderischen Preisen.
Ja, natürlich ist so etwas nicht billig zu haben. Der Produktionsaufwand ist enorm. Allein das Einfärben der Seidenstoffe kostet ein Vermögen. Die Tradition gibt es in der Qualität nur noch in Frankreich. Ist klar. Das können sich nur Leute mit Geld leisten, die auch etwas davon verstehen.
Ja. Ich finde alles wunderschön. Absolut hinreißend. Weißt du noch, wie wir damals?
Natürlich weiß ich das.
Auf 210 Quadratmetern zu fünft.
In der Nestorstraße.
Ja, war damals auch schon nicht schlecht. Die Zimmer waren ja ziemlich groß. So was gab's nur in West-Berlin. Ich hatte das Durchgangszimmer.
Du hattest Pech gehabt. Korrigier mich, wenn ich damit falsch liege. Ich glaube, du hattest beim Skat verloren. In puncto Kartenspiel hast du dich ziemlich dämlich angestellt.
Mehr als dämlich. Das Gegenteil von super... Super?
Super Affentitten geil.
Jesus, Maria und Josef. Das Wort habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gehört.
Komm, setz dich. Das Sofa gehört dir. Nimmst du auch Tee?
Mhm.
Wenn du lieber Kaffee trinkst, kann ich dir schnell einen machen. Ronny, aus! Ach, lass Silvi in Ruhe.
Ach, komm, lass ihn. Inzwischen habe ich mich an ihn gewöhnt. Ja, ich sitz wohl auf deinem Platz, was, Ronny? Hopp, hopp, Ronny, her zu Mami. Hi. Ach, darf ich ihm einen von den Keksen geben?
Ja, eigentlich nicht, aber mach, was du willst. Er ist eh schon verzogen. Hier, der Kuchen ist für dich.
Ah, danke. Sag mal, nennt man das noch Tortenheber? Sieht aus wie ein super edles Stück. Jetzt fehlen bloß noch die Messerbänkchen.
Der Luxus in dieser Bude ist schwindelerregend. Wo sie das Zeug bloß her hat? Naja... Sie war schon damals verwöhnt, hatte mehr Kohle als wir alle zusammen.
Messerbänkchen braucht's nicht beim Kuchen. Aber um dich zu beruhigen, ja, ich habe welche. Liegen in der Schublade. Ich kann nichts dafür, habe sie nun mal geerbt.
Sag mal, Eva, da steht noch ein Gedeck. Hast du noch jemanden eingeladen?
Überraschung, Überraschung.
Ach komm, sag schon.
Also gut, nur so viel. Ich war neulich in Freiburg und wen habe ich da wohl getroffen? Direkt vorm Rathaus.
Na, wen schon? Keine Ahnung.
Ach, streng dich ein bisschen an. Na los, so viele gab es damals auch wieder nicht, die in Frage kommen.
Na, von der Uni? Mann oder Frau? Ah, der Kuchen ist prima. Hast du den selbst gemacht?
Nein, aber bitte denk nach. Ach, so schwer ist das doch nicht.
Ich komme nicht drauf. Erst recht nicht, wenn ich so gut gefüttert werde.
Wie wär's mit unserer allseits geschätzten Mitbewohnerin?
Nein.
Doch.
Jesus, Maria und Josef.
Ganz genau. Wie gesagt, ich traf sie direkt vor dem Eingang zum Rathaus und ich habe sie zunächst gar nicht erkannt. Aber sie hat mich angesprochen.
Na und? Wie sieht sie aus?
Sie ist inzwischen weißhaarig. War ja früher rabenschwarz. Sonst gut erhalten. Jedenfalls nicht verfettet oder eingeschrumpelt. Aha. Sie war ja mal eine richtige Schönheit.
Gerhild ist anscheinend öfter in Berlin, denn ihr Sohn lebt hier mit Frau und Kindern. Das hat sie mir jedenfalls erzählt. Da habe ich sie natürlich eingeladen, mal vorbeizuschauen. Et voilà.
Nicht zu fassen.
Oder irgendwie doch. Aber sag mal, hast du sie darauf angesprochen? Ja, du weißt schon, was ich meine. Das kuriose Ding mit Lea...
Schulz Goldsticker.
Wenn ich an die denke, wird mir schlecht. Und Eva hat das dumme Stück auch noch monatelang verteidigt.
Ja, war ja ein ziemlicher Skandal. Ein Mordsding. Ist mir sogar im fernen Bielefeld zu Ohren gekommen.
Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich sie sofort darauf angesprochen habe. Ist doch eine äußerst peinliche Geschichte.
Ja, das kannst du wohl laut sagen. Weißt du noch, wie Gerhild uns mit Leas Judentum belabert hat? Wir waren ja alle viel zu dumm und zu wenig sensibel, um dieses grandiose Schicksal zu begreifen.
Diese grauenhafte Kuh hat doch allen Ernstes behauptet, der Apfel fiele nicht weit vom Stamm. Und meinte damit meine Mutter, mit der ich damals wegen ihrer trüben Vergangenheit längst gebrochen hatte.
Allein die Geschichte mit dem in der Wohnung versteckten Geld, weil die arme Lea ja ständig Angst hatte, die Nazis kämen zurück. Und sie müsste wieder fliehen.
Kannst du dich noch an die kotzenden Katzen erinnern?
Doch, grauselig. Auf dem Sofa.
Na, ich konnte die Frau von Anfang an nicht ausstehen. Außerdem war sie ja um einiges älter als wir. Wenn ich bloß an das schlechte Gewissen denke, das ich hatte, weil ich sie nicht leiden konnte. Ich, ein Kind von Mitläufern der Nazis, kann eine Jüdin nicht leiden.
Als Kind im Konzentrationslager gewesen und von einer Zigeunerin beschützt, weil die Mutter sofort vergast worden war. Eine tolle Geschichte. Und ausgerechnet wir konnten sie nicht leiden.
Dummerweise muss ich zugeben, dass ich von der Frau damals schwer beeindruckt war.
Gerhild flog auf sie. Sie war hin und weg. Fühlte sich erhaben, weil sie mit einer Jüdin eine Beziehung hatte. Und wir waren alle zu blöd, diese einzigartige Liebe zu verstehen und mussten unentwegt belehrt werden. Oh. Ja, besonders lesbisch war unsere allseits beliebte Gerhild ja eigentlich nicht. Hm?
Obwohl, wer weiß. Einmal war sie total bekifft und kroch zu mir ins Bett. Wollte das später aber nicht mehr wahrhaben.
Nur Ralfi hielt sich zurück, den schien das nichts anzugehen. Der hielt sich sowieso immer aus allem raus. Hat dafür Bad und Küche erstklassig geputzt.
Genau.
Unser falscher Bismärcker aber, der war skeptisch. Als einziger von uns scheint der den Braten gerochen zu haben. Ein unordentlich geborenes Kind, wie es bei Thomas Mann so schön heißt, erkennt ein anderes, ebenso unordentlich geborenes Kind vielleicht schneller.
Mhm. In den war ich damals schwer verknallt. Aber der interessierte sich nicht die Bohne für mich. Peinlich. Peinlich, wie ich mich mal vor dem ins Gras geworfen habe. Aber daran sollte ich jetzt lieber nicht denken.
Weißt du, was der inzwischen so treibt?
Hab gehört, er arbeitet für die Grünen in Brüssel bei der EU.
Aha.
Was er genau treibt, entzieht sich meiner Kenntnis. Vermutlich ist er schon längst in Rente. Irgendwer hat mir mal erzählt, dass er den Namen seiner Frau angenommen hat und jetzt Krüger heißt.
Aha. Puh, vom nicht ganz hasenreinen Bismarck namens Hölzel zu Krüger. Immerhin ein winziger Fortschritt.
Und Ralfi? Hast du den mal wieder gesehen?
Nein, scheint leider tot zu sein. Sicher bin ich mir da allerdings nicht.
Ach, schade. Er war wirklich sympathisch. Ein ruhiger Typ. Hat seinen Job beim Sozialamt gut gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, war der Vater Bauarbeiter.
Leider müssen wir hier etwas korrigieren. Ralf lebt noch, wenn man das Leben nennen will. Vor 2 Jahren wurde er von einem Raser umgefahren, hat etliche Knochenbrüche erlitten. Sein Gehirn wurde schwer beschädigt. Er liegt in einem Pflegeheim, kann sich kaum mehr bewegen und nicht mehr sprechen. Ein Freund kommt ihn 2-mal die Woche besuchen und wärmt seine eiskalten Hände. Bei gutem Wetter packt er Ralf in den Rollstuhl und fährt ihn in den Garten. Manchmal liest er ihm aus dessen Lieblingsbuch vor, in dem ein weißer Junge die Lynchjustiz an einem Schwarzen im Südstaaten Amerika von 1941 verhindert. William Faulkners Griff in den Staub. Ob Ralph Intruder in the Dust versteht, kann der Freund nicht wissen. Dennoch liest er unverdrossen weiter.
Ja, unser Ralfi war ausnahmsweise kein Neurotiker. Aber sag mal, wie flog das mit Lea eigentlich auf?
Ganz simpel. Nach dem Fall der Mauer meldete sich Verwandtschaft aus dem Osten. Und die Leute wussten natürlich, dass Lea nicht Lea war, sondern Irmgard Schulz aus Halberstadt. Unehelich. Vater bei der SS, Mutti arbeitete als kleine Sekretärin für unseren Reichsminister für Volksaufklärung.
Ja, das war doch Goebbels, oder? Wenn ich mir vorstelle, wie meine Mutter feuchte Höschen bekam, wenn der grauenhafte Kerl im Radio rumgeschrien hat.
Ganz genau. Ihre Mutter arbeitete für Goebbels. Also Papi Nazi, Mutti Nazi, beide urdeutsch. Womöglich mit tadellosem Stammbaum bis ins Mittelalter, alles picobello, alles, was das Herz damals begehrte, bis auf die uneheliche Geburt. Wie unsere falsche Lea das mit den Papieren hingekriegt hat, weiß ich allerdings nicht. Hin und wieder braucht ein Mensch ja einen Ausweis. Ach, vermutlich hat sie kein Bankkonto eröffnen können und deshalb den Schwachsinn mit dem Geld verstecken müssen erfunden.
Interessanter ist vielleicht, wie sie es geschafft hat, Psychoanalytikerin zu werden. Meines Wissens braucht es dafür eine Ausbildung.
Ach, als Kokolores. Sie gab sich als Ärztin aus, war aber bloß als Krankenschwester zugelassen. Das Psychozeugs irgendwie hinzukriegen, kann nicht so schwer gewesen sein. Selbsternannte Psychos gab es wie Sand am Meer. Ein damals hochberühmter Psychoanalytiker aus Mailand, zu dem auch die Deutschen in Scharen pilgerten, landete sogar im Knast. Ich glaube, er hieß Verdiglione. Kleiner Bauernsohn mit extra dicker Zigarre, ein waschechter Zampano. Korrupt bis in die Knochen, aber Land auf, Land ab als Guru gefeiert und hochberühmt. Na, im Vergleich dazu ist die Geschichte unserer falschen Lea Irmingardis weniger spektakulär.
Sie ist traurig und grässlich, aber passt zu unsereins wie die Faust aufs Auge.
Am liebsten wäre ich damals auch zu diesem Verdiglione gepilgert. Oder noch besser zu diesem Guru Lacan nach Paris.
Und wir sind alle brav drauf reingefallen. Konnten sie nicht ausstehen, haben den Scheiß aber geglaubt. Das heißt...
Du etwa nicht?
Doch, doch. Zunächst schon. Aber dann kamen mir leise Zweifel.
Wieso? Davon hast du mir nie erzählt.
Ich hab's für mich behalten, weil ich mir nicht sicher war. Du kannst dich doch bestimmt daran erinnern, wie wir das neue Paar in Kreuzberg mal besucht haben. Kurz nachdem Gerhild bei uns ausgezogen war.
Na klar, die kotzenden Katzen auf dem Sofa. Ja. Ein unvergesslicher Anblick. Unsere Gastgeberin scherten sich nicht darum, das wegzuputzen. Die Kotze blieb erst mal, wo sie war. Ja, dann bist du mit Lea in ein anderes Zimmer gegangen. So viel weiß ich noch.
Und ich blieb wie angeleimt auf einem Stuhl hocken und starrte auf die Katzen. Gerhild und ich, wir hatten uns in dieser düsteren Wohnung nichts zu sagen.
Lea hat mich dort auf eine Couch verfrachtet, weil ich starke Kopfschmerzen hatte. Dann hat sie mir eine Kopfmassage verabreicht. Ganz sanft. Sie sprach mit ganz sanfter Stimme. Sie könne sich schwach erinnern, Säusel, Säusel, mein Vater, Säusel, Säusel. Wahrscheinlich sei sie meinem Vater in Winnenden begegnet. Sie sei damals natürlich noch nicht in der Ausbildung gewesen, Säusel, Säusel. Er sei nicht ihr Patient gewesen, aber ein beeindruckender Mann. Wenn ich bloß daran denke, könnte ich gleich kotzen wie die Katzen.
Was? Die ist deinem Vater begegnet?
Alles erstunken und erlogen. Aber sie hatte den Bogen raus, das muss man ihr lassen. Du kannst dich sicher noch erinnern, Damals trieb mich die Frage um, weshalb sich mein Vater umgebracht hatte. Mhm. Gerhild muss ihr davon erzählt haben. Als ich Lea während der Massage bat, mit meiner Mutter und mir darüber zu sprechen, weil meine Mutter demnächst nach Berlin käme, wurde die Behandlung abrupt abgebrochen. Fingerchen weg. Aus die Maus. Meiner Mutter und mir darüber Auskunft zu geben, was mit dem Mann los war, davon war nie mehr die Rede. Das Manöver machte mich stutzig und weckte die ersten Zweifel. Danach hatten wir alle nichts mehr mit ihr zu tun und die ganze Chose geriet in Vergessenheit.
Na, du hättest mir davon erzählen können.
Ich war zu verwirrt und mir auch nicht sicher. Wahrscheinlich hoffte ich immer noch, sie würde mich anrufen und mit mir und meiner Mutter darüber sprechen. Tagelang habe ich auf diesen blöden Anruf gewartet. Konnte an nichts anderes mehr denken. Habe es dort selbst paar Mal probiert. Immerzu. Klick und aus. Klick und aus.
Ein erstklassiger Schachzug, das muss man ihr lassen.
Tja, die entsprechenden Tricks muss sie schon drauf gehabt haben. Sonst kann man nicht jahrelang unter falscher Flagge segeln.
Ich stelle mir das anstrengend vor.
Ist es auch. Irgendwie ein armseliges und scheußliches Leben.
Na, Ronny? Du bist jedenfalls der, der du bist. Und musst dir deshalb keine Sorgen machen. Ja? Ach, schau mal. Der hat sich inzwischen total an mich gewöhnt.
Du kannst ihn nachher gerne mitnehmen. Als frisch gebackene Hundeflüsterin steht dir womöglich eine ganz neue Karriere offen.
Okidoki, ich nehme dich nachher mit. Du bist ein Schatz. Aber sag mal, was machen wir jetzt mit Gerhild? Natürlich verspreche ich dir, mich mustergültig zu benehmen.
Der blöden Kuh werde ich eine verpassen, wenn ich ein einziges falsches Wort von ihr zu hören kriege.
Vielleicht geht sie inzwischen aber auch in Sack und Asche. Wer weiß.
Falls sie überhaupt kommt. Vielleicht hat sie sich's im letzten Moment anders überlegt. Früher war sie allerdings immer super pünktlich. Aber wenn sie doch noch kommen sollte, dürfen wir nicht gleich über sie herfallen. Du musst mir versprechen, dass du die Klappe hältst. Vielleicht ergibt sich alles von selbst.
Na, schon gut, schon gut. Ich halte mich zurück. Ja, Bauchstreicheln, ja, das mag er wohl. Na du, Butzi, Butzi?
Der ist regelrecht in dich verknallt. Aber sag mal, über dich haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie ist es dir denn so ergangen?
Ja, der Traum vom Künstlersein ist damals schnell geplatzt. Ich hatte 2, 3 fürchterliche Jahre. Aber mit der Zeit habe ich mich gefangen und meinen Job in Bielefeld ganz gut erledigt.
Stimmt zwar nicht, aber hört sich einigermaßen passabel an. Vom Pulsaderschlitzen muss man ja nicht unbedingt erzählen.
Ja, du weißt ja, Fachhochschule, spezialisiert auf Gestaltung, also dies und das. Ich war im Bereich Mode zugange. Mit der Zeit habe ich mich da wohlgefühlt und meinen langjährigen Freund Karl habe ich dort auch gefunden. Er hat an der Schule Ingenieure ausgebildet. Wir hatten eine gute Zeit miteinander. Ja, leider ist er vor 6 Jahren gestorben. Das war ein harter Schlag. Aber dann, so langsam, bin ich wieder aus meinem Winkel gekrochen und nach Berlin übergesiedelt.
Schade, dass ich deinen Karl nicht kennengelernt habe. Mutig warst du immer. Jedenfalls keine trübe Tasse. Ich habe dich dafür bewundert. Du warst nicht so kompliziert wie all die anderen, eher zupackend, sozusagen handfest.
Das hast du aber nett gesagt. So spricht ein Ass in Sachen Diplomatie. Wie wär's mit einem noch dickeren Kompliment? Etwa wie toll ich damals das ewige Türenschlagen fand und wie toll erst die Schreiereien.
Ja, die Schnapsidee vom Künstlersein wegzustecken war nicht einfach. Im Übrigen habe ich auch mal eine Analyse gemacht. Ja, da war ich Anfang 30. Und sie hat mir durchaus geholfen. Es gibt nicht nur schlechte Psychoanalytiker oder Scharlatane. Es ist wie in jedem Beruf. Esel und Schwachköpfe gibt's überall. Gute Leute auch.
Unsere Krachschlägerin Silvi in einer Analyse. Kaum zu glauben. Aber die Geschichte mit Lea ist trotzdem ziemlich krass. Psychoanalytikerin und Jüdin sein. Gab's damals was Tolleres? Denk nur mal daran, wie sich die Leute in den 60er, 70er Jahren urplötzlich jüdische Vornamen gaben. Von all den frisch gebackenen Sarahs und Leas hatte ein ziemlich hoher Prozentsatz keinen einzigen jüdischen Vorfahren. Irgendwie ist das entsetzlich peinlich. In die Namenshaut der Opfer zu kriechen und sich damit dicke zu tun. Ah, gibt's was Perverseres.
Ich habe eher Mitleid mit solchen Leuten. Die haben alle eine schwere Macke.
Mein Mitleid hält sich in Grenzen.
Meins eigentlich auch.
Na, sitzt du wohl. Unser steinerner Gast. Kommt doch.
Hereinspaziert. Schön, dass du doch noch gekommen bist.
Ich muss mich entschuldigen. Da draußen herrscht das reinste Chaos.
Halt die Klappe. Komm, gib mir deinen Mantel. Du schnappst ja förmlich nach Luft.
Ich habe eine Odyssee hinter mir. Die Bahn ist nicht gekommen. Riesige Menschenmengen auf dem Bahnsteig. Dann habe ich versucht, ein Taxi zu kriegen. Das dauerte und dauerte. Sonst bin ich eigentlich immer ziemlich pünktlich.
Ich weiß. Mach dir nichts draus. Wir sind ja noch da.
Ja, na, der ist ja schwer zu überhören. Macht er immer so einen Krach?
Noch jemand wartet auf dich?
Jemand, den ich kenne?
Wart's ab.
Na, wen haben wir denn da?
Ach was, mit dir habe ich nicht gerechnet. Aber schön, dich zu sehen.
Die hat mir gerade noch gefehlt.
Ganz meinerseits.
Sie sieht gut aus. Auch mit weißen Haaren. Das muss ich zugeben. Kostüm sitzt tadellos. Lange Fingernägel rot lackiert. Bisschen zu aufgemaschelt für eine Psychotante. Und immer noch diese arrogante Miene, als wäre sie uns haushoch überlegen.
Komm, setz dich. Ich hoffe, du trinkst mit uns Tee. Oder willst du lieber etwas anderes?
Nein, nein, schon gut. Ich kann jetzt was Warmes gut vertragen.
Nimmst du auch ein Stück Kuchen?
Schon, ja.
Du auch noch eins, Silvi?
Danke, im Moment nicht. Später vielleicht schon.
Für mich sehr gern. Der sieht ja toll aus. Danke. Du willst wohl auch was?
Der will immer was. Aber bitte, gib ihm nichts.
Seid ihr beide die ganze Zeit über in Kontakt geblieben?
Nein, wir haben uns neulich zufällig in einer Kneipe getroffen und dann die Adressen ausgetauscht. Kneipe ist natürlich das falsche Wort. Jetzt gibt's hier nur noch Restaurants. Nee, ich war viele Jahre gar nicht hier in unserer alten Frontstadt. Nur Eva hat dir ausgeharrt.
Wenn ich mich so umsehe, Eva, ist dir das nicht schlecht bekommen. Die Möbel sind fantastisch.
Ausnahmsweise ist das nicht gelogen. Sieht hier zum Neidischwerden gut aus. Wer hätte das gedacht?
Ich kann nicht klagen. Aber du lebst vermutlich auch nicht von Wassersuppe und Trockenbrot.
Nein, die Praxis läuft gut. Aber ich nehme inzwischen weniger Patienten an als früher.
Kommen auch Studenten in deine Praxis?
Sieh an. Schon geht sie los, die Fragerei.
Hin und wieder kommen junge Leute. Aber meistens sind sie über 30. Die heutigen Studenten sind ja recht jung.
Du sagst es. Wir konnten damals noch locker 20, 25 Semester studieren, wenn wir die Knete dafür irgendwo herbekamen. Ein Eldorado.
Keine Generation vor uns und auch keine nach uns durfte so ungestört herumwursteln und erst einmal alles ausprobieren. Aber das hatte seinen Preis. Etliche sind bei der Wurstelei geblieben und mussten am Ende Taxi fahren.
Du Gottlob nicht.
Nee.
Berlin wimmelt von Taxifahrern, die vor Urzeiten mal studiert haben. Hast du sonst noch Kontakt zu Leuten von früher?
Ich weiß ganz genau, worauf sie hinaus will. Aber so leicht kriegt sie mich nicht in die Ecke.
Nein, eigentlich nicht. Ich lebe schon Jahrzehnte im Süden. Mein Sohn wohnt aber hier. Er hat Familie, deshalb bin ich inzwischen wieder öfter in Berlin. Warum fragst du?
Oh, einfach nur so.
Och, nur so? Aber da kannst du lange warten, bis ich drauf reinfall.
Was treibt dein Sohn in Berlin?
Er ist IT-Spezialist und arbeitet bei einer Firma, die in Adlershof Orientierungshilfen für Blinde entwickelt. Eine ziemlich komplexe und aufregende Sache.
Das ist ja wunderbar. Da bist du sicher sehr stolz auf ihn.
Schon, ja.
Und wie ich höre, hast du auch Enkel. Bist also unser einziges Großmütterchen hier.
Die sind bald erwachsen. Das Mädchen ist 17, der Sohn 14. Sie machen sich gut. Jedenfalls spiele ich hin und wieder gern das Großmütterchen, wie du so schön sagst.
Darf ich dir noch Tee nachschenken? Übrigens habe ich auch einen Likör. Den müsst ihr unbedingt probieren. Ein Pfirsichlikör von Feinsten.
Na her damit!
Für mich bitte erst noch mal Tee. Aber dann probiere ich gern davon. Der Kuchen ist wirklich ausgezeichnet.
Für mich bitte erst noch mal Tee. Dann probiere ich gern mal davon. Aber bitte nur ein klein winziges Schlückchen. Das kann mich sonst umbringen. Die kann mich mal kreuzweise mit ihrem arroganten Gehabe. Das Theater führt sie doch bloß auf, weil sie weiß, dass ich früher ein paar Mal zu viel getrunken habe.
Könnt ihr euch noch an unseren Kuchenbäcker erinnern? An den guten alten Ralfi mit seinem Streuselkuchen, dessen Vater Bauarbeiter war? Eva meint, er sei inzwischen gestorben. Bist du ihm zufällig mal wieder begegnet?
Nein, leider nicht.
Aber der Bismarcker lebt noch.
Na dann, wenigstens einer von den Knaben.
Eine Ergänzung sei hier angebracht. Der alte Freund lebt tatsächlich noch, aber von der Frau ist er schon seit Jahren getrennt. Inzwischen wohnt er in der Nähe von Straßburg auf dem Land, mit einem besonderen Hausgenossen, einem zahmen Raben, der aus dem Nest gefallen war und den er aufgezogen hat. Der Vogel wird nicht eingesperrt, hat seinen Retter aber nie verlassen. Man sieht die beiden öfter beim Spaziergang im Wald. Der Rabe hupft neben dem großgewachsenen Mann her oder fliegt ein Stück voraus und wartet auf ihn. Die beiden scheinen miteinander zu konversieren, gerade so wie die beiden Streuner in Pier Paolo Pasolinis Uccellacci Uccellini es mit ihrem sprechenden Raben tun, der sie auf ihrem Weg so lange belehrt, bis sie ihm den Hals umdrehen und aufessen. Große Vögel, kleine Vögel, 1966. Allerdings mit dem Unterschied, dass der nicht ganz hasenreine Bismarck keineswegs daran denkt, seinen altklugen Freund zu schlachten und ihn aufzufressen.
Tempi passati. Irgendwie waren die nicht schlecht. Ach, das Pfirsichzeug ist klasse. Heiland, zack, ist das gut. Du kannst dir gerne einen Schwips antrinken. Komm, bedien dich, Silvi. Nachschub ist genügend da.
Nur zu. Warst ja schon früher immer besoffen. Und wir hatten alle Hände voll zu tun, dich ins Bett zu verfrachten.
Oh, danke. Ist saugut. Gerhild, du solltest wirklich auch mal probieren.
Gern. Aber nur einen Finger breit. Tut mir wirklich leid, aber ich glaube, der ist nichts für dich.
Nur einen Finger breit. Wenn ich das affige Geschwätz bloß höre.
Ronny würde auch den Likör aufschlabbern, wenn man den in seinen Napf gießen würde.
Ist ein lieber, netter Kerl.
Ja, ihr beide könnt euch nachher darum streiten, wer ihn mitnehmen darf.
Wenn ich mich recht erinnere, hattest du dich damals nach dem Psychologiestudium bei den Religionswissenschaftlern um eine Assistentenstelle beworben. Von wegen Freud und so, der bei denen damals hoch im Kurs stand. Was wurde denn daraus?
Nichts. Aber das weißt du.
Wenn ich mich recht erinnere.
Okay. Jetzt kommt's, dieses abgeschmackte Erinnerungstheater. Weißt du noch, wie war das damals noch als du? Hast du damals nicht? Eigentlich sollte ich jetzt den blöden Kuchen mitsamt Teller auf den Boden werfen und gehen.
Komm, nimm noch ein Stück Kuchen. Du hast noch kaum etwas gegessen.
Wenn ich mich recht erinnere, warst du damals stinksauer. Weil dein Vorsingen so super toll war, gespickt mit Erfahrungen, die deine Freundin in ihrer Praxis gesammelt hatte.
Ach ja? Da bist du besser im Bilde als ich.
Leute, das sind doch alles uralte Kamellen. Lassen wir das.
Du warst sakrisch sauer und hast dich lang und breit darüber ausgelassen, wie kostbar diese Erfahrungen aus der Praxis waren. Und diese doofen Religionswissenschaftler hatten offenbar keine Ahnung, was für einen erstklassigen Vortrag sie zu hören bekamen.
Das ist doch alles schon eine Ewigkeit her. Keiner weiß mehr so recht, wer wann was wie genau gesagt hat. Ich jedenfalls nicht.
Ich kann mich ganz gut erinnern. Alzheimer hat mich noch nicht am Wickel.
Wie schön für dich.
Ronny, halt die Klappe.
Besuchst du deine heißgeliebte Lea hin und wieder?
Darauf läuft's also hinaus. Ihr habt mich also nur hergebeten, um mich mit der alten Geschichte zu löchern.
Nein, ganz bestimmt nicht. Silvia, du hast kein Recht dazu, dich derart inquisitorisch aufzuführen. Wir haben alle unsere Leichen im Keller.
Aber nicht ganz so aufgedunsene, in denen die Lügen zu allen Öffnungen rausquellen.
Habe ich dir etwas angetan, wovon ich nichts weiß? Dass du mich so beleidigen musst?
Du solltest dich entschuldigen. Jetzt bist du wirklich zu weit gegangen. Gerhild, bitte verzeih. Ich habe dich nicht eingeladen, um dir irgendetwas vorzuwerfen.
Unsere gute alte Eva, wie wir sie kennen. Immer schön versöhnlich vorn herum, hinten herum sieht's anders aus.
Welcher Affe hat dich jetzt wieder gebissen?
Vermutlich der Likör.
Ist doch immerhin seltsam. Du hattest mit deiner Ausbildung zur Psychoanalytikerin schon begonnen und willst aber nicht mitgekriegt haben, dass du mit einem Falsifikat zusammenlebst.
Falsifikat, wie das klingt.
Ich darf korrigieren. Meine eigene Analyse hat erst später begonnen. Da hatte ich mich bereits von ihr getrennt.
Na, scheint dir wohl zu heikel, den Namen Lea auszusprechen. Ich kann's ja irgendwie verstehen. Irmgard klingt ziemlich doof, ne?
Ja, wäre es vielleicht möglich, das Kriegsbeil wieder zu begraben.
Ja, wäre doch ja mal schade. Wir sind ja gerade erst in Fahrt gekommen.
In Fahrt gekommen bist nur du. Darf ich nochmals ganz höflich danach fragen, was ich dir getan habe, dass du so mit mir umspringst?
Ich kann Verlogenheit nicht leiden. Erst recht nicht, wenn es um das entsetzliche Schicksal von Menschen geht, die millionenfach vergast wurden.
Okay. Okay. Verstanden. Ich bin also schuld am Vertuschen von Verbrechen. Ihr habt mich herbestellt, um euer Mütchen an mir zu kühlen. Ich weiß zwar nicht, warum, aber gut.
Ach, Quatsch. Nun übertreibst du aber gewaltig. Es wäre vielleicht besser gewesen, mit uns mal darüber zu sprechen, weshalb du an die erlogene Identität deiner Freundin geglaubt hast. Wir hätten dir sofort verziehen.
So, so. Ihr mir verziehen. Klingt toll. Dann hätte ich wohl auch so manches zu verzeihen gehabt. Etwa Silvias idiotischen Freund, diesen belgischen Dauerkiffer, der nichts als Schwachsinn von sich gab und von euch beiden angehimmelt wurde. Oh. Der sogenannte Vollblutkünstler. Oh. Oder diese strunzdumme Löckchenkuh mit den Schneckenarmbändern und dem ganzen klingelen Tinnef, die sich als Philosophin ausgab, der ihr beide andächtig zu Füßen lagt. Soll ich fortfahren?
Die waren vielleicht nicht besonders helle, ja, aber unter falschem Namen sind sie nicht aufgetreten. Was den belgischen Dauerkiffer angeht, der war eigentlich ein begabter Kerl, ja, hat wunderbar gezeichnet und den haben die Drogen fertig gemacht. Der ist mit 29 gestorben.
Mein Beileid.
Wir waren manchmal auch ziemlich vernagelt, ja, das gebe ich ja gern zu, aber du hast den Vogel abgeschossen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie du uns fertig gemacht hast, weil wir vom Judentum nichts verstanden und die ach so spektakulären Leiden deiner ganz, ganz besonderen Freundin nicht andächtig genug gewürdigt haben.
Sylvie, jetzt reicht's aber.
Lass sie nur. Es war immer schon ihr Sport, auf mir herumzuhacken. Nun gut, das war's dann wohl. Ich bin hier wohl überflüssig. War nett, euch zu sehen. Aber das schreit nicht nach Fortsetzung.
Komm, bleib noch. Es tut mir aufrichtig leid, dass wir dich gekränkt haben. Aber so können wir uns doch nicht verabschieden.
Man muss wissen, wann etwas zu Ende ist.
Dann begleite ich dich wenigstens hinaus. Es tut mir wirklich leid. So habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt.
Danke für den Kuchen.
Trotzdem. Schön, dass du gekommen bist.
Das war ja vielleicht ein Auftritt. Oder besser gesagt, ein Abtritt.
Du hast dich aufgeführt wie ein Berserker. Es gab doch keinen Grund, sie gleich dermaßen anzugehen.
Ach, ihr hochnäsiges Benehmen hat mich einfach gereizt.
Hochnäsig fand ich sie eigentlich nicht. Eher gehemmt.
Du hast nicht mitgekriegt, wie sie mich angesehen hat, als sie hier reinkam. Die blanke Verachtung.
Jetzt übertreibst du.
Nein, kein bisschen. Ist dir nicht aufgefallen, dass sie mich gar nicht gefragt hat, wie es mir geht? Oder wie ich all die Jahre zugebracht habe?
Ja, das hätte sie vielleicht noch getan, wenn das Ganze ruhiger verlaufen wäre.
Wer es glaubt, wird selig.
Mir war nicht klar, dass du sie richtiggehend hast.
Damals zunächst nicht. Ich habe sie einfach nur bewundert. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Sie sah einfach dermaßen gut aus. Und... Ronnylein, Frau Popp, komm wieder zu mir. Die böse Tante ist jetzt weg.
Ich muss zugeben, dass ich sie auch nie so richtig leiden konnte. Irgendwie war sie mir zu... Ach, ich weiß nicht mehr. Ich stand einfach unter dem Zwang, mich gut mit ihr zu stellen. Warum, wieso? Keine Ahnung.
So, so. Du hast sie nicht leiden können. Das ist ja mal ganz was Neues.
Ach, Quatsch. Ach, ist doch egal. Vergiss es. Ich hole uns jetzt einen Wein. Dann spülen wir es runter.
Darf ich dich in die Küche begleiten?
Bleib, wo du bist. Sonst fängt Ronny wieder mit seinem Theater an.
Es wird Zeit, den Schauplatz dieser kleinen Begegnung wieder zu verlassen. Draußen schneit es, dicke Flocken trudeln herab. Doch wir müssen uns fragen, was ist geblieben von all den Wirrungen und Irrungen der damaligen Zeit? Sagen wir es so: Unglücklich waren die Menschen schon immer. Gemessen an ihren Vorfahren hatten die aufgekratzten jungen westdeutschen Glücksritter jedoch ein recht komfortables Leben. Eigentlich hätten sie es genießen sollen. Warum zum Teufel konnten so viele von ihnen es trotzdem nicht?
Mein liebes, liebes Ronnylein, du konntest die blöde Kuh doch auch nicht leiden. Los, gib's zu, gib laut. Sonst zwick ich klein Ronnylein in seinen dicken, dicken Bauch. Gott sei Dank ist diese saublöde Ziege wieder weg. Ich verspreche dir, die kommt nie wieder. Großes Indianer-Ehrenwort. Was Silvilein verspricht, wird auch gehalten. Noch größeres Indianer-Ehrenwort. Die kommt nie, nie, niemals nicht wieder. Nur über Silvis Leiche. Sonst mache ich sie kalt. Weißt du, wie das geht, Ronnylein? Ja, streng dein Hirnlein mal an, mein herzallerliebstes Ronnylein. Man nimmt ein Messerchen, sticht zu, dreht das Messerchen ein paar Mal um und zieht's wieder raus. Und bums, weil da, es hat sich ausgesülzt. Ja, da wird noch maximal ein paar Sekunden blöd durch die Gegend geguckt. Ziemlich irr und wirr und blöd. Verständnislos heißt das korrekte Wort dafür. Das Wort musst du dir merken, gell, Ronnylein? Verständnislos. 1, 2, 3, 4.
Tadi, tada. 14 Buchstaben wären das. Danach geht's aber rucki-zucki. Dann heißt's bloß noch aus dem Haus.
Trio Null Auvert. Hörspiel von Sibylle Levitscharow. In Memoriam. Die Rollen und ihre Sprecherinnen: Eva, Barbara Nüsse. Silvia, Hedi Kriegeskotte. Gerhild, Jutta Hoffmann. Und als Erzähler: Matthias Leja. Ton und Technik: Christian Eickhoff, Sabine Klunzinger und Tanja Hiesch. Besetzung: Nana Rademacher. Regie: Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk 2024. Dramaturgie und Redaktion Manfred Hess.